Verliererimmobilien für Frühpensionäre und Turbokapitalisten. Klingt nach einem schlechten Witz. Mein heutiger Gast heißt Frank Künicke und er erklärt uns, was er damit meint. Frank hat nach seiner Lehre zum Bankkaufmann die Atentus Gesellschaft für Marketing und Kommunikation gegründet. Das macht er bis heute. Außerdem engagiert sich Frank als Vorstand im Martinshof. Das ist eine Organisation, die hier in Bremen benachteiligte Menschen unterstützt. Vor 22 Jahren hat er angefangen, Immobilien zu kaufen und sich zumindest diese gute Eigenschaft bis heute beibehalten. In dieser Folge erzählt uns Frank, was für ihn eine Verliererimmobilie überhaupt ist, warum er diese Assetklasse ausgewählt hat und warum Immobilien für ihn nicht passiv funktionieren. Nebenbei räumt Frank mit ein paar Mythen auf. Aber bevor wir starten, noch liebe Grüße an Franks Sohn Julius. Der ist anscheinend Hörer von Tonsteine Scheuern. Das finde ich natürlich super geil. Also Grüße an Julius. Aber jetzt geht's los. Verliererimmobilien.
Ja, Verliererimmobilien. Ich bin damals getrieben worden oder inspiriert worden. Wir wollen sagen, inspiriert worden von einem Ausspruch von Rolf Elgeti. Der war jahrelang eigener Immobilieninvestor. Dann war er, glaube ich, mal Vorstand bei irgendeiner Immobilien-AG. Irgendwann ist er dann völlig durchgedreht. Es ist groß ins Beteiligungsgeschäft eingestiegen. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall hat er einen Ausspruch geprägt, den ich mir eigentlich bis heute zunutze gemacht habe.
Ja.
Investieren in Verliererimmobilien. Und ich finde das heute noch schlüssig. Und das hat für mich noch nichts Anrüchiges oder irgendwas Schlimmes oder irgendwas Verdächtiges.
Also einfach Verliererimmobilien für Turbokapitalisten und Frühpensionäre.
Nein. Sondern ich würde...
Was hältst du davon?
Ich würde eher sagen, für sozial engagierte Menschen, die niedrigschwelligeren Einkommensschichten preiswerten Wohnraum zur Verfügung
stellen. Ein niedrigschwelliges Angebot machen möchten.
Ja, also Wohnen für alle. So sehe ich das eher.
Gesellschaftliche Verantwortung
übernehmen. Gesellschaftliche Verantwortung auch übernehmen. Denn es ist natürlich so, dass du nicht nur noch Wohnraum anbieten willst. Lach nicht so. Es ist natürlich so, dass du ja nicht nur Wohnraum anbieten kannst für 16, 17, 18, 19 oder 20 Euro in Bremen. Es ist doch auch was Schönes, wenn man sagen kann, naja, ich kann auch noch für 9 Euro vermieten oder für 10 Euro vermieten, ohne irgendwie in Schulitäten zu kommen.
Ja.
Und wenn mal alles zusammenbricht was weiß ich, was über die Welt noch einbricht, könnte man theoretisch bei diesem Investitionsmodell eben auch noch sagen, ich kann auch noch für 6 Euro vermieten.
Und,
aber dass mir der Schweiß auf die Stirn steigt.
Und was ist jetzt so eine Verliererimmobilie?
Ja, eine Verliererimmobilie.
Also ich habe da schon so ein Bild im Kopf.
Ja, nein, so schlimm wird es nicht sein.
Für mich bist du der Erfinder davon.
Du darfst ja auch eines nicht vergessen. Es ist natürlich auch es hat ja viele Vorteile. Ich bin immer sehr unstrukturiert, deswegen
einfach raus damit.
Versuch mal, ganz, ganz strukturierter zu bleiben. Es ist ja schon mal in der Beschaffung schon ein Vorteil. Ich sag mal, als der Immobilienmarkt noch sehr, sehr heiß umkämpft war, ging es ja irgendwie darum, bei den Maklern auch irgendwie ein bisschen eine Präsenz zu haben.
Ja.
Und ich habe immer zu meinem damaligen Notar, da haben wir immer gesagt, wir sitzen so ein bisschen am untersten Ende oder am unteren Ende der Nahrungskette bei den Immobilienentscheidungen. Die ganz großen Sachen, die gehen irgendwie über andere Wege weg und so. Also du brauchst es ja irgendwie alleine schon mal einen Anker, um bei den Maklern hängen zu bleiben, dass die einfach mal an dich denken. Das ist ja einfach auch die Wahrheit. Nachher hast du dann irgendwann...
Und dann war dein Pitch irgendwie, wenn du Schrotter hast,
den
du niemandem geben willst, dann ruf mich an.
Ja, genau. Muss an Könige denken, ja, der braucht da Verliererimmobilien. Mhm. So. Das ist gerade dann interessant, finde ich. Ich hoffe, den Podcast sehen auch oder hören auch ein paar Leute, die noch am Anfang ihrer Investitionskarriere stehen. Ich sag mal, du kommst ja erst im Laufe der Zeit bei den Maklern, steigst du ja erst in der Gunst. Wenn du 2, 3 Sachen gemacht hast, wenn du die nicht gequält hast, wenn du die in die Maklerkotage nicht runtergehandelt hast, dann steigst du ja irgendwie in der Gunst. So, ich sag mal, aber wenn du irgendwo neu ankommst, dann will ich dieses Wort nochmal bemühen, dann bist du ja wirklich am unteren Ende der Nahrungskette.
Ja.
So, und wenn du da irgendwie so ein...
Man muss sich hocharbeiten.
Und wenn du da so einen Anker hast, dann wird schon mal an dich gedacht.
Jetzt habe ich einen kleinen Einblick in dein Portfolio, Frank, und ich würde mal sagen, du stehst ja nicht mehr am Anfang, aber von den Objekten, also du bist ja bei den Verliererimmobilien geblieben.
Ich bin
du hast ja nicht hochgearbeitet.
Nee, ich habe mich hochgearbeitet bei den Maklern, dass die mal mehr mit.
Also ja, genau.
Ja, nein. Also das ist eben meine Assetklasse, weil die viele Vorteile haben. Ich sage mal, angefangen bei der Objektbeschaffung, letzten Endes dann auch bei der Gestaltung, ich sag mal, der Immobilie. Jeder Leerstand, finde ich, ist auch erstmal ein Gewinn. Also man muss ja eben überlegen, was man will, wie viel Arbeit will ich investieren, wie viel Ärger will ich auch in Kauf nehmen. Und das muss man irgendwie abwägen mit Renditeerwartungen. So. Und insofern bin ich kein Mensch, der sagt, jeder muss jetzt irgendwie diese Assetklasse gut finden oder bedienen. Denn du hast natürlich auch überdurchschnittlich viel Arbeit. Du hast vielleicht auch überdurchschnittlich viel Ärger. Du hast schon auch Aufwand. Also du zahlst die höhere Rendite, die du in der Regel rausnimmst, schon auch mit
Kopfschmerzen.
Vielleicht auch mal mit Arbeit. Ob du Kopfschmerzen, wenn du Kopfschmerzen kriegst, dann ist, glaube ich, diese Klasse nicht die richtige für dich. Dann kaufen Neubau.
Ist auf jeden Fall nicht Low Maintenance, ne?
Also was denn?
Ist nicht Low Maintenance.
Nein, nee. Also das muss man einfach wissen oder sich vorher beantworten. So. Ja.
Nee, und wie gehst du damit um? Das machst du ja nicht alles selber.
Nee, das meine ich selber. Du hast, und ich will nochmal für die Vorteile dieser Rubrik oder Assetklasse oder wie auch immer wir das nennen. Ich bin doch nicht der Einzige, der es macht. Also ist es ja nun auch nicht. Du hast, ich sag mal, ja, erstmal viele Gestaltungsmöglichkeiten. So. Du kannst sagen, Mensch, die Wohnung mache ich mal alle gleich. So. Dann hast du schon mal Beschaffungsvorteile im Einkauf und auch bei späteren Instandsetzungsarbeiten. Weil du einfach sagst, so jede Wohnung, die ich mache, dann nehme ich das gleiche Laminat, zack, renovier die. Leg mir einen kleinen Vorrat an, zack, wenn ich mal Ausbesserungsarbeiten oder was hab. So. Also jeder Leerstand ist ja irgendwie nichts Schlimmes, jeder Leerstand ist ja ein Gewinn. So. Damit
geht's, weil du ja was machen kannst.
Weil du einfach selber gestalten kannst und weil du gucken kannst, wie du die ausstattest.
Ich mache jetzt zum. Aber was investiert man denn in eine Verliererimmobilie? Also deswegen ist ja die Frage, ist das jetzt eine Verliererimmobilie, weil der bauliche Zustand schlecht ist oder liegt es mehr an der Lage?
Oder beides? Ja, beides. Beides letztendlich. Also ich habe früher schon immer über die Leute geschmunzelt, die gesagt haben, ja, wenn mal was in Schwachhausen hast, für alle, die nicht aus Bremen kommen, Schwachhausen ist so ein gehobene Wohnung geben, so kann man das formulieren.
Ja.
Ja. Mensch, wenn ich in Schwachhausen mal was kriege, irgendwie für 1.500 Euro oder für 2.000 Euro auf dem Quadratmeter, dann denk doch mal an mich. Ich meine, so läuft es natürlich nicht. Also in Schwachhausen gibt es entweder nur ein Abrissobjekt irgendwie für 2 Millionen auch nicht mehr, aber für kleines Geld. So, also musst du dir überlegen, gehst du eben auch in weniger nachgefragte Lagen.
Ja.
So, aber da müssen ja auch Menschen wohnen und das sind ja auch keine schlechten Menschen. Also ich finde das vollkommen.
Aber wenn, na, was investierst du dann da rein? Also wenn du sagst, jeder Leerstand ist ein Gewinn und dann machst du die Wohnung, versuchst du dann ein anderes Mieterklientel anzuziehen und das sozusagen zu entwickeln? Oder geht es einfach darum, so eine Art Minimax-Prinzip, dass man sagt, mit einem überschaubaren Aufwand macht man das wohnlich, aber das soll schon dasselbe Mieterklientel
sprechen? Ja, das muss anständig sein und ich sag mal, in so ein soziodemografisches und so ein soziokulturelles Milieu auch passen. Also ich würde es bescheuert finden, zu sagen, ich kaufe was in, ja, Gröpeling ist vielleicht das extremste Beispiel.
Überregional, ne? Also jeder Podcast wird tatsächlich, es gibt das Internet.
Ja, du hast
aber. Und das Internet, ne? Viele denken immer noch, setzt sich nicht durch.
Nee, was? Nein.
Aber die, wenn man mal in ABC spricht, ABC-Lage.
Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, macht aber nichts. Wir waren bei.
Lagen. Oder soziodemografisch.
Ja, genau. Ja. Also ich finde es bescheuert, sich eine C-Lage vorzunehmen und sagen, ja, da die versuche ich jetzt ganz, ganz wahnsinnig zu entwickeln und da irgendwie ein anderes Mieterklientel reinzunehmen. Warum? Also muss doch nicht. Also ich sag mal, auch in C-Lagen werden immer Menschen wohnen. Und für die, und das meine ich jetzt ganz ernst und gar nicht ironisch, und für die ein Wohnraumangebot zu schaffen, wo sich alle auch wohlfühlen, ich finde, das ist durchaus ein Gewinn.
Okay, also Zielgruppenverständnis.
Ja, absolut.
Zielgruppengerecht.
Ja, absolut. 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 Du brauchst natürlich irgendwie ein bisschen auch mal so eine Durchmischung, muss mal gucken, wen kannst du da, was verträgt sich auch, genau. Und wenn man das hinbekommt, dann hast du in der Regel da wenig Sorgen. Weil du die Strukturen da, die Bewohnerstrukturen eben auch nicht kaputt machst. Und ich find's auch verlogen oft, wenn man sagt, ja, ich investiere in einer C-Lage und ich gebe der Immobilie die Möglichkeit, sich zu entwickeln und bla 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 bla. Das ist doch verlogene Scheiße.
Ja.
Also ich finde das nicht korrekt.
Ja,
also
das ist häufig so selbst überhöht, würde ich sagen.
Ja.
Weil ich habe auch einige Immobilien in der C-Lage, in Bremen würde man sagen Gröpeling.
Ja.
Und wenn da ein Mieter ausziehen will, oder ich wurde jetzt auch gerade von einem Mieter angesprochen, er sucht aber nur in Gröpeling. Er möchte, seine Arbeit ist da in der Nähe, sein komplettes soziales Umfeld ist da. Ne? Das ist ja so eine Selbstüberhöhung, dass wir sagen, oh, das ist eine C-Lage, ist das irgendwie total, um das abzuwerten, sondern es geht einfach darum, wo ist der Kontext dieser Person.
Genau. Also, ja.
Das ist einfach eine andere Bubble, die da ist. Ne?
Genau, und die ist in Ordnung und die funktioniert oft auch sehr
gut. Ja, genau, die muss man auch nicht, die wollen auch nicht verpflanzt werden. Also da brauchst du auch keinen Lehrer oder irgendeine sagen, boah, soziale Durchmischung oder so.
Genau.
Da hat der keinen Bock drauf, da haben die aus der anderen Bubble keine Lust drauf.
Genau,
ne?
da wird keiner glücklich mit.
Ja.
Und das, finde ich, ist eigentlich eine relativ ehrliche Geschichte.
Ja,
und wenn man das durchhält, die helfen sich dann vielleicht auch mal gegenseitig, vielleicht auch nicht. Und das ist schon ganz
einfach. Finde ich übrigens viel einfacher in der Kommunikation auch.
Ja.
Als, also klar, es kann Sprachbarrieren geben, aber ich finde es viel direkter und ehrlicher in der Kommunikation mit den Mietern, als wenn man so ein, ich würde mal sagen, ist aber ein Minenfeld hier, ne? Aber wenn man sagt,
so richtig Klischees machen.
Ja, genau, wenn man sagt, in so einem linksgrünen Akademikerhaushalt oder sowas. Da wird häufig nicht mit offenen Karten gespielt und dann wird sich über Verträge ausgetauscht und was weiß ich nicht alles. So kann man einfach sagen, wie es ist. Man kann eine Vereinbarung treffen, die für beide passt.
Genau.
Und man hat hinterher nicht dieses pedantische Sesselfurzen, wenn es darum geht, wer irgendwie was wem schuldet oder sowas. Es gibt einfach eine Vereinbarung, darüber kann sehr schnell Klarheit hergestellt werden. Wenn da mal was unrund ist, dann kann man da drüber sprechen und das ist ein Telefonat, was in 5 Minuten zu beidseitigem Wohlergehen und Zufriedenheit dann auch ausgeht. Das ist meine Erfahrung.
Ja, nee, ich stimme dir hundertprozentig zu. Und Verliererimmobilien heißt eben auch nicht vermieden an Verlierer, sondern Verliererimmobilien ist natürlich auch plakativ ausgedrückt, dass diese Immobilie in C-Lagen durchaus mit Renovierungspotenzial oder auch mal Sanierungspotenzial.
Etwas vergessen.
Auf dem Weg. Ja, so kann man das sagen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, um da eine gewisse politische Korrektheit auch nochmal herzustellen. Also ich würde wenige meiner Mieter als Verlierer bezeichnen. 2, 3 hast du natürlich vielleicht immer. Mit denen hast du die Rechnung offen. Nein, Spaß. Aber, und was ich ganz persönlich auch als Vorteil sehe, du baust da keine emotionale Bindung auf und die Erwartungshaltung ist von den wenigsten auch da. Also das ist, was du sagst, das ist ein Vertrag. Man ist ja auch keine Wohnungsbaugesellschaft, das ist ja nun auch die Wahrheit. Man ist und bleibt privater Bestandshalter. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus auch Mieter-Zielgruppen gibt, die irgendwie eine persönliche Beziehung erwarten, die vielleicht noch eine Weihnachtskarte erwarten und die dir zu Weihnachten irgendwie noch Kekse schicken. Ich persönlich habe da gar keine Lust zu. Also
nee, ich auch nicht. Das ist ja im Guten wie im Schlechten.
Ja,
also eine Mietpartei, die haben mich dann gefragt, Jesper, was machen wir denn jetzt? Ich so, ja, was denn? Ja, mit den Gaspreisen. Ich so,
ja,
wie geht das weiter? Wo ich sage, guck in die Zeitung. Mehr weiß ich auch nicht.
Genau.
Ne? Also, woher soll ich das wissen? Ne?
Genau.
Also, ich bin, das ist ja auch so ein bisschen aus dem Sozi-Bereich. Die sind so dran gewöhnt, dass jemand für die sorgt einfach. Ne?
Das stimmt.
Und das möchte ich gar nicht.
Nein, ich auch nicht.
Ich möchte die Verantwortung gar nicht übernehmen. Mir tut es, ich kann ja dann schon nicht schlafen, wenn ich weiß, die können sich so wenig Selbsthalt geben, dass die mich anrufen müssen, wo wir uns gar nicht kennen, so richtig, wie es jetzt mit den Gaspreisen weitergeht. Ne?
Ich finde das auch. Und ich sag mal, gerade in den Mieterstrukturen ist das irgendwie, die sind durchaus schon in der Lage, ihr eigenes Leben zusammenzuhalten. Also da gibt es das ist ein Deal, da gibt es einen Vertrag. So, die Wohnungen werden vernünftig betriebsbereit gehalten, sag ich mal. So, die Miete muss pünktlich kommen und dann lässt man sich auch in Ruhe. Und das finde ich durchaus korrekt. Da gibt es irgendwie wenig, solange die Miete pünktlich kommt, das ist, muss man sicherlich auch mal ansprechen, solange die Miete pünktlich kommt, ist das, hat man in der Regel wirklich gegenseitig seine Ruhe.
Ja.
Das spricht auch für diese Mieter.
Aber wenn wir jetzt mal weggehen von der Zielgruppe, die das anmietet, dann ist es ja, also du wirst jetzt nicht losgegangen sein und sagen, hey, lieber Makler, ich suche C-Lagen und der Preis ist mir egal. Also was macht denn so eine Immobilie oder sage ich mal deine Zielobjekte, was zeichnet die aus? Na, also auch auf der kaufmännischen Seite.
Naja, die müssen sich rechnen. Also ich sag mal, das ist keine Liebhaberei. Und ich sag mal, ich habe schon mehr Arbeit damit. Das ist schon
und die wirst du bezahlt haben.
Und die wirst du bezahlt haben.
Ja.
Genau. Und du musst, was ist günstig? Ah, gut. Aber du musst günstig kaufen.
Also fällt das zwischen Miete und ins Quadratmeterpreis.
Wenn ich finde es immer schwierig, wenn ich Angebote bekomme und die sagen, ja, da hast du wenig Arbeit mit, aber dafür brauche ich 500 Euro mehr als vielleicht mein Zieleinkaufspreis. Ich will ja ruhig Arbeit haben. Ich will da ruhig ein bisschen
Geld
engagieren. Ja, und letztendlich muss da was überbleiben.
Ja.
So, weil, ich sag mal.
Aber das, wenn du die Mieten, die du ansprichst, dann das würde ja bedeuten, dass du auf jeden Fall, also in einem Bereich deutlich unter 2000 Euro den Quadratmeter.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du kannst es anders, kannst du schwierig darstellen, finde ich. Also denn dann lohnt es sich wirklich nicht mehr. Dann kannst du sagen, ja, dann mache ich rundum Sorglospaket.
Und dann ist es Faktor, wo man sagt, okay, ich gehe ein höheres Risiko ein, aber dann bin ich auch schnell aus dem Risiko raus, wenn ich irgendwie Faktor 10, 12, 13 und sowas
habe. Genau so ist es. So.
Und wie ist das? Das ist ja eine Frage, die ich mir immer stelle. Also ne, der bauliche Zustand, ne, häufig sind es ja Objekte, die ein bisschen vergessen sind.
Mhm.
Da kann ja dann auch mal die eine oder andere Überraschung kommen. Nur weil die Immobilie jetzt in einer anderen Lage steht, ist die Heizung ja nicht günstiger.
Das stimmt. Da musst du mit rechnen. Also klar, da musst du immer mal mit rechnen. Auch da musst du geschickt einkaufen. Dieses Thema, gerade energetische Sanierung, ist natürlich was die Szene oder was ganz Deutschland ja in den letzten Jahren bewegt hat. Ja, da habe ich, weiß ich nicht, vielleicht dickes Fell oder so, da musst du einfach natürlich aber auch mal sagen können, ja, ich sitze das mal aus, ich warte mal ab und mal gucken, was kommt. Und da darfst du natürlich jetzt nicht sofort in irgendeine Hektik verfallen oder in so einen Wahn und sagen, ja, jetzt wird das Ding hier komplett energetisch auf links gedreht und mal gucken, wird schon irgendwie gut gehen. Weil irgendjemand muss es bezahlen. Und die Mieter können es in der Regel nicht. Kannst ja auch nicht alles umlegen und ich kann es in der Regel auch nicht. Also insofern sage ich jetzt mal ruhig bleiben, mal gucken.
Unabhängig von der Energieeffizienz, also das ist ja nochmal, das ist ja Kaffeesatzleserei, ne? Gerade jetzt mit den,
ja,
also nach der Ära Habeck, so, wo ja echt viel Unsicherheit gesät worden ist. Ich sehe das von einem kaufmännischen Standpunkt, ne? Wenn ich habe jetzt ein Objekt in Schwarhausen gekauft für 2000 Euro den Quadratmeter.
Ja, herzlichen Glück.
Danke. Das ist natürlich schlecht vermietet. Und da nutze ich jetzt eigentlich die Wärmepumpe, weil ich kann, die ist stark gefördert, ne? Die Heizungen sind eh alt. Ich kann tendenziell ein bisschen mehr umlegen von dem, was nicht gefördert ist. Ne? Mhm. 10% statt 8% und habe 20% mehr Mietspiegel.
Mhm.
So. Das würde sich für Verliererimmobilien sozusagen aus meiner Sicht auch eignen. Da ist aber natürlich die Frage, kann die Zielgruppe das dann noch bedienen, ob man das jetzt, rechtlich einfordern kann oder nicht, ob das im Spiegel ist, ist ja die Frage, ob es dann auch ins, ne, und die Leute haben ja der Mieter hat ja gar kein Interesse daran, ob der jetzt seine Wärme von der Wärmepumpe kriegt oder von der Gasheizung. Ja, ist dem natürlich total Latte auch, ne?
Genau. Also insofern.
So, aber es gibt ja auch noch die anderen Gewerke, wo man sagt, ja, also ne, wenn ich an eine Verliererimmobilie denke, dann habe ich immer so ein prekäres Gefühl irgendwie, was das Dach angeht oder so, oder die Fenster sehen nicht so toll aus oder da ist so eine Hauseingangstür, wo es ja richtig durchpfeift schon.
Ja, jetzt mal hier mal keine Ruinen. Also
ja, ist ja aber nur so das, was ich so vom, also ich habe ja auch dies und jenes im Bestand und ich muss schon sagen, meine Erfahrung ist das, was du sagst, es gibt so Häuser, da habe ich direkt zu Beginn echt viel gemacht und da hörst du eigentlich nichts.
Ja.
So, das läuft einfach, also baulich läuft das dann, also das wenig Instandhaltung. Wenn dann was ist, dann ärgert man sich natürlich tot, weil man sich denkt, ich habe doch schon alles für diese Immobilie getan. Aber dann hat man eben die vergessenen Immobilien, wo dann fortlaufend etwas ist. Ne? Und ich finde ja, also gerade, also es gibt ja Handwerksleistungen extrem teuer geworden.
Das stimmt.
Und die Kaufpreise, also wenn man jetzt mal die prozentuale Rendite sieht, kann man mal sagen, oh ja, man macht 1% für Instandhaltung. Was aber, wenn du einen Kaufpreis hast, der ja 50, also 40% weniger ist, dann ist die Immobilie aber auch noch schlechter, dann muss man ja eigentlich mit was anderem kalkulieren, oder?
Ja, aber ich sag mal, auch da musst du eben gucken. Auch da liegt im Einkauf letztendlich irgendwie das Glück, wenn du da nichts gegen Handwerker, aber wenn du die einfach machen lässt, dann ist es schlecht.
Also, die wollen auch arbeiten,
wie du an deinem Immobilien. Die wollen auch arbeiten und da gibt's verschiedene, wie soll ich das mal sagen, Kategorien von Handwerkern eben auch. Da gibt es einmal den Allrounder, der viel kann, der auch vielleicht nochmal selber zum Bauhaus fährt und dann nochmal eine neue Haustür kauft. Ja gut, aber auch das kriegst du ja nicht geschenkt. Das ist ja auch die Wahrheit, nicht? Der hat dann verstärkte Rückfragen, der braucht dann vielleicht einen Vorschuss, weil er die Haustür nicht auslegen kann. Also auch das zahlst du ja immer irgendwo mit dem Preis. Insofern würde ich auch.
Aber es ist wenig professionell, ne? Du musst den managen, ne? Dann ist er hier und kannst du nochmal, kann ich den Schlüssel jetzt hier abholen? Kannst du mir nochmal, ich habe gerade nicht genug Geld dabei oder so.
Das sind dann so Freelancer, das sind oft anständige Leute, aber ich finde, nur mit denen kannst du es dann irgendwie auch betreiben. Also insofern, ich bin weit weg davon, jedem zu empfehlen, zu sagen, Mensch, das
ist. Aber Klempner kann er nicht und ein Dach kann er auch nicht drauf machen. Und das, was teuer ist, ne?
Stimmt. Dann musst du suchen, musst du gucken. Und manchmal hast du einfach auch Pech.
Ja.
Und dann muss da mal ein neues Dach rauf. Ja, gut.
Okay, aber das sagst du, ist in der Rechnung eingepreist. Das funktioniert trotzdem.
Das funktioniert trotzdem. Das ist eingepreist, ja. Ja. Ja.
So, das bedeutet, der ganze Cash, der monatlich reinkommt, das ist ja wahrscheinlich ein hoher Überschuss über den Kapitaldienst, den muss man dann schon auch liegen lassen.
Da musst du ein bisschen was liegen lassen, ja, auf jeden Fall. Wobei ich finde sowieso, also für mich ist das, für mich ganz persönlich, das hängt natürlich auch von meiner eigenen Lebensplanung ab, ist das jetzt kein Thema, wo ich sage, die ganzen Überschüsse muss ich irgendwie verjuxen oder so. Da kann man mal was investieren, da kannst du auch Eigenkapital natürlich bilden für neue Sachen und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, diese Themen müssen meinen Lebensunterhalt jetzt irgendwie finanzieren. Und du hast Jahre, da ist es mal besser. Du hast
das läuft sozusagen als Teilhasse.
Was denn?
Das läuft so als Side-Hustle. Also.
Ja, das ist eine Leidenschaft von mir und das ist ein wichtiger Teil meiner Altersvorsorge, will ich mal sagen. Aber ich muss da jetzt nicht von leben.
Aber das ist ja ein ganz spannender Punkt. Wie planst du denn mit den Immobilien in der Zukunft? Also es gibt ja Leute, die sind dann auf Werthub aus und sagen, hey, ich verkaufe das irgendwann mal für teuer Geld, nutze irgendwie Steuerprivilegien oder so. Oder bist du so ein Infinity-Typ, der sagt, ich behalte das bis zum bitteren Ende?
Ich behalte das bis zum bitteren Ende. Ja, das ist wirklich so. Und da habe ich für mich auch eine ganz klare Entscheidung getroffen. Ich bin kein Fix-and-Flipper oder kein Steueroptimierer im Bereich Verkaufen oder sonst was. Ich behalte die Dinger bis zum bitteren Ende, weil das letztendlich für mich auch die einzige Asset-Klasse ist, die ich einigermaßen verstehe. Also,
okay, das ist vielleicht auch eine kleine Offenbarungseid jetzt.
Ja, das ist, also ich, ich, ich habe es heute noch nicht irgendwie begriffen, wie die Kursentwicklung eines Bitcoins ist. Wir wollen heute nicht über Bitcoin reden.
Ich habe gar kein Händchen.
Nee.
Ich habe einfach kein Händchen. Ich habe mal ein bisschen Aktien, das ist sofort auf die Schnauze gefallen. Ja. Ich habe aber kein Händchen.
Nein, nicht.
Und wenn einer sagt, du darfst es nicht angucken, ich habe so ein bisschen was, wo ich nicht drauf gucke, und wenn ich dann alle 3 Jahre drauf gucke, dann ist trotzdem Grütze.
Ja, die Erfahrung kenne ich. Also das kenne ich. Ja, da gewinnen eben immer die Depotbanken, die Vermögensverwalter und alle die gewinnen da eben immer. Und
kannst nichts machen.
Du kannst nichts machen. Du kannst
in die Immobilie kannst du hin und dann kannst du schimpfen und dann kannst du mit dem Handwerker schimpfen oder so oder mit dem Mieter oder sagen, ich will jetzt mehr oder ich kann das alles so nicht mehr. Da passiert irgendwas.
Du bist nicht abhängig von Trump oder von irgendwelchen weltwirtschaftlichen Entwicklungen oder sonst was. Du kannst da vorbeifahren und kannst dieses Modell einigermaßen durchschauen. Du hast Tilgung, du hast Zins, du hast Mieteinnahme, du hast Instandhaltung. Das ist irgendwie, finde ich, ein relativ einfaches Modell.
Also. Okay, also bei dir zahlen sich die Dinger dann einfach ab und irgendwann sind sie abbezahlt und dann fällt er auch mal eine Rate weg oder du beleihst dann nach und machst größer. Also bei dir wird der Immobilienbestand einfach nur größer.
Ja, genau.
Du tauschst nicht durch oder so, sondern du sammelst immer weiter.
Ich habe mich dafür entschieden und und was du eben auch sagst, du hast auch nicht diesen fieberhaften Drang, immer zu gucken, oh, jetzt ist der Markt hier irgendwie gerade im letzten Jahr um 3% zurückgegangen. Ja, juckt mich ja nicht.
Ja, dieses Market-Timing-Risiko. Deswegen würde ich ja auch jedem immer empfehlen, Immobilien als Altersvorsorge finde ich eigentlich unschlagbar. Klar, Aktien sind toll, aber dir fehlt der Hebeleffekt. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Euro in Aktien habe und sage, da die Dividende, das bessert meine Rente auf, gib mal bei ChatGPT ein, wie viel Aktienkrisen es gab. Genau. Wenn du da Pech hast, das zum falschen Zeitpunkt, du kannst ja nichts machen, dann guckst du einfach in die Röhre. Wenn da so ein Lehman vorbeikommt, da siehst du ja auch nicht kommen. Ne? Genau. Da wachst du morgens auf und das ist platt.
Genau.
Dann machst du auch nichts mehr.
Und du hast den Hebel, hast du auch nicht.
Den Hebel hast du auch nicht. Nee. Das ist die bitter erwirtschaftete Kohle und dann, ja.
Also insofern, ich habe noch nicht... Nee, ich habe noch nicht eine einzige Immobilie verkauft.
Wie lange machst du das denn schon?
Ich mache das seit, das kann ich dir relativ genau sagen, seit 22 Jahren mache ich das.
Ja, wieso kannst du mir das so genau sagen? Was ist da passiert?
Nee, da ist eigentlich gar nichts passiert. Aber ich sehe natürlich deutlich jünger aus. Aber ich hab meine erste Immobilie meine erste nicht selbst genutzte Immobilie mit 29 gekauft. So, das weiß ich einfach eben noch. Das war eine Eigentumswohnung. Ein Teileigentum, passt eigentlich gar nicht mehr in mein Portfolio. War eine Eigentumswohnung in einer sehr gepflegten Wohnanlage mit einer sehr bürgerlichen Mieterstruktur. Aber da bin ich einfach rangekommen, wie es eben so ist. Und dann hat sich das eben weiterentwickelt. So.
Aber Wohnung kaufst du nicht mehr, oder?
Nee. Ganz, 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 ganz selten, wenn du mal wirklich mal ein
super
schnell. Du wirklich mal Schnapper machen kannst, so, aber das ist.
Ich kann das mit diesen Eigentümergemeinschaften. Du kannst eben nicht.
Nee, erzähl weiter.
Nee, erzähl du.
Ich war in meinem Leben noch nicht auf einer einzigen Eigentümerversammlung. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht. Ich bevollmächtige natürlich immer irgendwie den Verwalter, weil ich natürlich schon Interesse habe, irgendwie zumindest mein Veto oder so mal auszusprechen. In der Regel bewegst du natürlich auch nichts. Gerade wenn du irgendwo mal ein Veto einlegen willst, weil natürlich immer ein verschwindend geringer Stimmenanteil dann nur auf dich entfällt. Und ich kenne das immer nur von anderen, dass das schlimm sein muss und dass das lange dauern muss. Ich war noch nie da. Und die Leute sagen, Mensch, du machst das auch schon so lange und du hast ja auch ein bisschen Teileigentum. Ich kenne das nicht.
Ich wohne in der WEG. Ne? Die Adresse ist, also das Hausnummer 26, ich sage mal in der Hölle 26. So, die Eigentümergemeinschaft ist also eine Katastrophe, würde ich sagen. Aber so bei den Wohnungen, die ich sonst gekauft habe, funktioniert das auch. Aber ich finde es enorm riskant, jetzt im Hinblick auf das, was du auch gesagt hast, eine energetische Ertüchtigung und so. Keiner weiß, in welche Richtung es geht. Und wenn man für sich, ne, wenn man einen größeren Bestand hat, wenn du eigentlich weißt, in welche Richtung du willst, und das beeinflusst ja auch Mietpreise, ne? Oder CO2-Steuerbelastung, was ja kommen wird, du kannst ja nicht handeln. Ne? Bei deinem Haus sagst du dann einfach, okay, jetzt sitze ich es aus und morgen mache ich eine Dämmung drauf. Dann ist sie morgen drauf oder eine neue Heizung in der Eigentümergemeinschaft. Kannst du das natürlich genauso dir ausdenken, aber ob das dann so passiert, ist überhaupt nicht gesagt. Ne? Und du hast ja keinen Einfluss darauf, wer deine Miteigentümer sind. Ob die schlau sind, ob die dumm sind, ob die das genauso sehen wie du oder auch nicht. ne, ganz anderes Wertesystem, genau. Oder sind das Eigentümer, so, das finde ich ganz
schwierig. Riesenthema.
Ja, deswegen habe ich gesagt, in dem Bestand würde ich auch Schnapper nicht mehr kaufen.
Ja.
So, wenn dann vielleicht mal so zum Weiterdrehen, ne? Aber in dem Bestand gut, könnte
ich trotzdem das nicht. Muss ich jetzt sagen, wenn jetzt Hörer oder Seher dabei sind, Hörerinnen und Seherinnen, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, also kann ich sagen, ja, kauf mal eine Eigentumswohnung.
Das finde ich auch.
Und macht die vielleicht auch selber mal frisch, wenn ihr handwerklich ein bisschen was könnt und probiert das mal aus und guckt mal, wie sich das anfühlt und ist das was Schlimmes für euch, wenn ihr erst die Kündigung bekommt. Also ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat gesagt, du, ich musste diese Eigentumswohnung verkaufen. Ich bin jeden Morgen gebeugt zum Briefkasten, weil ich immer gedacht habe, der vielleicht kündigt gleich der Mieter. Oder ich habe Ärger mit den Mietern und ich habe das als sehr, sehr, sehr belastend.
Aber kurze Ding, ich habe meine erste Eigentumswohnung habe ich in Köln gekauft und das ist ein 96er Baujahr, Aufteiler gewesen. Also der Typ, der das hat, hat das aufgeteilt und das war, hat bis Ende diesen Jahres noch eine Mietpreisbindung, weil das sozialer Wohnungsbau war. Und da war ein Typ, der ist da als Student eingezogen und du musst ja, wenn du aufteilst und dann verkaufst, hat ja der zu dem Zeitpunkt der Aufteilung drin ist, ein Vorkaufsrecht. Mhm. Ja, und das ist ja dann quasi schwebend unten. Du gehst dann zum Notar und dann benachrichtigt der Notar den Mieter. So, und der war schwer angefressen. Der hat's das wird ja auch nicht überprüft, ist ja ganz interessant. Also du bist Student, du kannst dir nichts leisten, dann machst du ein Startup, bist Millionär und du kannst trotzdem in der Wohnung wohnen bleiben. Ne? Also wird ja einmalig nur bei Einzug überprüft. Der hatte, glaube ich, dann auch gut Kohle gemacht. Und der war so sauer, dass ich das kaufe. Und hat dann erst nebuliert, dass er das kaufen will und so. Und hat das aber nicht gemacht. Das hat auch der Aufteiler, der gesagt hat, hey, der ist zu dem Sauer hingegangen, hat gesagt, ey, pass auf, ich will dem das verkaufen. Das ist der Deal, bitte kauf das nicht. Und das hat er auch nicht gemacht. Mhm. Aber der hat 3 Monate später gekündigt. Meine erste Immobilie. Ich kam so aus dem Ding so 130.000 Euro oder so, das muss ich über 25 oder 30 Jahre abbezahlen. Das war für mich ganz schwer zu verstehen und so, so eine lange Verbindlichkeit einzugehen. Und dann komme ich nach Hause und hatte einen beschissenen Tag irgendwie in meinem Vertriebshamsterrad und komme nach Hause und dann ist die Kündigung von denen da und dann sage ich, okay, jetzt bist du pleite. Ich hätte mich am liebsten direkt selbst das Klo runtergespült und gesagt, okay, alles falsch gemacht. War natürlich top, dass der ausgezogen ist.
Ja, klar.
Am Anfang kann ich vollkommen verstehen. Aber ich gebe dir auch recht, für Einsteiger ist es eine tolle Sache, weil der Kaufpreis ist nicht so hoch.
Genau.
Und viel wird mitgemanagt. Das Onboarding ist viel einfacher, weil du gehst irgendwie rein, es gibt die Hausverwaltung, du musst jetzt nicht alle Versorger ummelden oder so, ne? Sondern das ist eigentlich so ein. Du kommst eigentlich
und man kann da mal
in den laufenden gucken,
ob
Betrieb,
man das, ob das gut findet. So. Und ob man eben Magenschmerzen bekommt. Also ich finde, jede Kündigung ist eine Chance zur Entwicklung.
Ja, heutzutage ist es natürlich auch nochmal.
Lasst euch davon nicht irgendwie entmutigen. Das ist vielleicht nochmal meine Botschaft. Und so eine Eigentumswohnung mal als Einstieg zu kaufen, auch vielleicht in einer C-Lage mit Renovierungsstau. Ja.
Aber was sagst du denn? Du sagst, du bist 20 Jahre jetzt im Business. Wie hat sich das denn entwickelt? Ich meine, der Wohnraum ist so knapp geworden. Siehst du, dass die Fluktuation, also die in den Wohnungen, ist das weniger geworden?
Nein, das sehe ich gar nicht. Und ich muss jetzt auch mal mit, zumindest aus meiner Sicht, ich habe natürlich nur eine sehr, sehr, sehr kleine Sicht auf den Wohnungsmarkt. Ich muss auch sagen, das heißt immer, ja, wenn ich eine Wohnung inseriere, habe ich 100 Bewerbungen und das geht alles von alleine. Also ich kann das so nicht immer unterschreiben. Also 100 Bewerbungen hast du schon mal schnell. Davon sind 90 irgendwie aber auch nur teils ernst gemeint oder
teilweise nicht lesbar.
Teilweise nicht lesbar oder so rudimentär schlecht, wo einfach nur steht Wohnung. Dass du die einfach nicht weiterverfahren kannst, selbst mit gutem Willen. Und selbst wenn du sagst, Mensch,
das lässt nicht auf ein tolles Mietverhältnis hoffen.
So, das kannst du einfach nicht ernst nehmen. So, ich glaube, einige machen es auch ein bisschen als Hobby und sagen, ich guck mal, ob ich vielleicht eine kriege oder so, und dann gucke ich hinter Männer. So, dann bleiben 10 über, dann machst du eine Besichtigung, dann kommen 3.
Das finde ich auch krass, kommen wenig.
Es kommen wenig. Ja. Machst du auch die Erfahrung?
Ja.
Ja. Es kommt
also bei mir sind ganz viele Bewerbungen, ne? Gerade die Wohnung toll aus.
Ja,
klar. Dann gibt es richtig, also dann muss man auch sofort abschalten. Ja. Also wir schalten innerhalb eines Tages meistens ab.
Ja, ist richtig.
Aber die Rate, die kommt ganz, also teilweise erschreckend. Aber das ist auch von Lage zu Lage unterschiedlich. Ne? Meine Frau macht bei uns die Vermietung und in einer schlechten Lage kann es sein, dass sich 25 anmelden. Ne, da ist auch ne, aufgrund der Gegebenheiten, die du gerade gesagt hast, sag ich, aber ja, komm, so Sammelbesichtigung. In besseren Lagen machen wir schon einzelne Besichtigungen, um die Leute auch besser kennenzulernen und so. Und aber da kommen, also bei anderen waren 20 angemeldet, in einer B- bis C-Lage waren 20 angemeldet und kam einer. Und in den besseren Lagen machen wir so 10 und dann kommen 6.
Ja, das glaube ich dir. Also das ist so ein Vorurteil, mit dem man an der Stelle auch mal ein bisschen aufräumen kann. Ja, das ist alles ganz einfach. Also es ist immer möglich und es ist noch nie eine Wohnung leer geblieben. Das, die Erfahrung wirst du auch gemacht haben. Aber es ist nicht so, wie es heißt, ja, da stehen immer 100 Leute und 98 wollen die Wohnung morgen haben. Also ja, das ist eben auch die Wahrheit. Und die Leute, nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass sich die Mietverhältnisse verlängert haben. Nee, das kann ich nicht sagen. Ne?
Weil eigentlich ist das ja auch gut, ne?
Naja, gut.
Ich würde auch sagen, ne, ein Mieter, der so ewig drin bleibt, meistens tut es der Wohnung nicht so gut. Und es ist irgendwie ein bisschen schwieriger, den Mietwert auf aktuellem Niveau zu halten. Ne? Da ist eine Fluktuation natürlich ganz gut. Man muss dann natürlich mal ein bisschen renovieren oder so.
Du musst ein bisschen renovieren. Klar, wenn du nicht selber vermietest, ist es blöd. Ich sag mal, weil ich weiß gar nicht, wie lange ist das, dass du als
Vermieter... Ja, hier mit Bestellerprinzip, ja, mit dem Makler. Ja.
Das sind ja einige Jahre.
Schon lange.
Verdrängt. Aber dann ist es natürlich blöd, wenn du nicht selber vermietest, ist es eine teure Sache, wenn ihr dir dann nach 8 Monaten wieder auszieht.
Weiß ich, was zahlt man an Makler?
Ja, ich höre zwischen 1- und 2,5-fach höre ich. Plus Mehrwertsteuer. Das ist natürlich viel Geld. Also wenn du da, ja, ich sag mal, eine Monatsmiete im besten Fall plus 19% Mehrwertsteuer, das ist dann schon viel Geld. Ne? Aber gut, das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Das ist auch wieder ein Thema. Will ich lieber ein bisschen mehr Arbeit haben? Will das selber inserieren? Will selber die Besichtigung machen? Wobei ich da...
Aber ich kenne auch keinen, also ich glaube so, ist als Altersvorsorge, ich habe irgendwie 3, 4 Eigentumswohnungen, dann kann man das schon irgendwie machen, dass man wenig davon hört. Und wenn man irgendwie einen Sondereigentumsverwalter hat oder so, das kann man sozusagen als Anlageklasse, aber ich kenne niemals, also ne, wie eine Aktie, aber dieses passive Einkommen, dass wirklich Leute da, das ist also aus meiner Sicht ein totaler Mythos.
Ich sehe das genauso und ich finde es schön, dass du das mal ansprichst.
Ja, so. Das ist, also das, eine Aktie ist, also eine Immobilie zu haben, ist eigentlich wie ein Unternehmen zu betreiben, ne? Und eine Aktie, da hat man einfach nur einen Anteil. Und ich kenne auch keinen mit einem größeren Bestand, der da nicht aktiv wird oder das alles abgibt, weil das sind ja auch so teuer ist, dass es sich nicht mehr schön rechnet. Und Leute, die viele Immobilien haben, sind nicht so die Leute, die gerne Sachen haben, die sich nicht schön rechnen.
Genau.
So, das sind ja alles Leute, Geld haben, kommt von Geld behalten. Auch, ne? So, und so ein Vermögen, das sind ja meistens Leute, die auch hinterher sind und so. Ich kenne niemanden, der morgens aufhört und so, ja, für meine 100 Immobilien arbeiten.
Das stimmt. Sowas steht immer nur irgendwie in den sozialen Netzwerken.
Ja, genau.
Das stimmt.
Dieses,
da hast, ne?
Ich sage mal, der Traum vom passiven Einkommen fängt bei mir samstagmorgens um 7.30 Uhr an. So.
Ja,
das kann auch sein. Oder wenn dann mal irgendwie hier Schlagregen und so kommt und dann wieder 4 Keller unter.
Ja, dann hast du einfach Stress.
Ja.
Das ist einfach die Wahrheit. Ich mache das mit meiner Frau zusammen, die da, ich sag mal, im Tagesgeschäft eben auch die Verwaltung auch macht. Und das ist Arbeit.
Ja, die ist einfach befasst.
Die ist, kann und die hat auch Stress. Also das muss man einfach hier jetzt auch mal sagen. Die hat Stress. Mal hat die auch mal eine Woche ihre Ruhe. aber was du eben sagst, wenn denn 3 Keller vollgelaufen sind, ja, dann hast du Druck. Nicht? Ich möchte nochmal mit dem Vorurteil aufräumen. Wenn Leute sagen, ja, du musst Monteurswohnung machen oder du musst Airbnb machen oder so, dann sage ich immer, ja, finde ich, ist eine super Sache. Muss man eben überlegen, ob das das eigene Geschäftsmodell ist, ob man dazu Lust hat. weil das wird den Leuten oft auch dargestellt. Genau. Das ist ein Geschäftsmodell. Das ist ein Geschäftsmodell.
Betrieb, ja.
Das ist ein Betrieb. Genau. Und das finde ich auch. Also, dass man da einfach mal mit aufräumt, zu sagen, ja, mach doch hier ein bisschen Airbnb und dann lohnt sich das richtig. Und ja, das kann man machen. Und ich kenne auch einige Leute, die damit sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind. Aber genau das, was du sagst, das ist keine Vermietungsaktivität, das ist ein Betrieb, das ist ein Geschäftsganze.
Und die Objekte nutzen sich viel stärker ab.
Ja, das will ich.
Also man kann auch, ich würde auch manchmal sagen, ne, manchmal hast du auch einen blöden Mieter drin.
Ha,
und dann hast du hinterher, da hätte ich auch ein Monteurszimmer machen können, dann wäre die Bude auch so schrabbelig geworden. Aber
ich muss sagen, ich habe da keine Erfahrung mit. Ich habe das ein einziges Mal testweise versucht, es ist aber auch schon viele, viele, viele Jahre her, da habe ich meine möblierte Vermietung versucht, in einer einzigen Wohnung, und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, nee, ich bin da irgendwie nicht willens und bereit und auch nicht in der Lage, das als Geschäftsmodell aufzubauen. Und du hast ihn auch ganz schnell wieder gelassen.
Hm.
Ja, naja, genau.
Das. Und jetzt nochmal zurück zum, also du hältst sie bis zum bitteren Ende,
ja,
und kaufst jetzt seit 22 Jahren. Machst du das einfach kontinuierlich oder gab es jetzt in den letzten, also jetzt gab ja ein paar Verwerfungen in den letzten Jahren, ne? Du hast dann auch gesagt, okay, Hände hoch, ich lasse jetzt mal die Finger davon.
Ja.
Oder es gibt ja auch viele, ich habe neulich mit einem gesprochen, einem Irre, der hat gesagt, ey, ich habe mich mit dem Laptop in die Zwangsversteigerung gesetzt und habe immer mal geboten und habe irgendwie Wohnung für 30.000 Euro gekauft.
Und da hat er, das hat funktioniert bei ihm.
Das ist einfach stimmt.
Ja,
Glück, der, manchmal kam einfach
keiner. Ja,
da kam
ja,
einfach manchmal richtig. Keiner.
Das ist schlau.
Das ist
mega schlau. Da kann ich nur sagen, ja, Chapeau.
Ja.
Also, aber du, ich habe noch nie was außer Zwangsversteigerung gemacht. Wenn du mich jetzt fragst, warum, habe ich gar keine Antwort.
Ich habe es einmal probiert, war ein Riesenaufriss.
Ja?
Und das ist, der Preis ist über den Verkehrsmarkt geschossen.
Ja, das sind so die Geschichten, die ich auch immer mal gehört habe. Aber wie gesagt, ich habe immer versucht, irgendwie mit meinen Maklern gut zu sein. Ich hätte bald gesagt, mich da ein bisschen hochzuschlafen. freundlich zu sein, wenig Rückfragen zu stellen, nicht irgendwie mit irgendwelchen Gutachtern zu kommen und sich tagelange Bedenkzeiten sich auszubedingen und nochmal wiederzukommen und nochmal zu fragen und das war eigentlich immer, oder ist bis heute eigentlich
immer mein... Du gehst einmal rein und...
Ja, ich gehe rein, ich mache da auch keine Wissenschaft draus. Ja. Also das muss
und
ich jetzt auch sagen.
Und was darf nicht sein? Wann kaufst du nicht?
Wann? Ja, das muss ich direkt mal überlegen. Das ist letztendlich irgendwie auch ein bisschen Gefühl, aber ich muss auch sagen, es ist schon auch mal der Preis. Also das ist schon ein Thema, gehst mal rein, denkst, ja, kannst noch ein bisschen was am Preis machen, und dann kommt letztendlich doch irgendwo immer jemand mal her und sagt, ja, ich zahl doch den Angebotspreis oder ich zahle vielleicht noch 10 mehr oder so. Aber ich finde Leute auch...
Okay, also Angebotspreis ist ein No-Go bei dir.
ich meine, reden kann man ja immer, ne? Ich finde es bescheuert, ich finde Leute bescheuert, auch Mieter bescheuert, die sagen, ja, nee, aber in Woltmershausen, ist ein Stadtteil in Bremen, ja, Woltmershausen finde ich ja eigentlich blöd. Also ich brauche mir keine Immobilien angucken, wo ich sage, ja, in der Lage mache ich nichts. So, und ich habe auch zwei, drei Stadtteile. Ich mache nur in Bremen, ich mache nur in meiner Heimatstadt.
Ja.
Ich mache nirgendwo anders, weil ich das mal so entschieden habe und weil ich einfach auch da eine hohe Autonomie für mich haben will und nicht auf Handwerker angewiesen sein muss, die ich vielleicht nicht kenne oder wo ich sehr schnell handeln muss, wo ich hinkomme.
Ja.
Ist eben auch so.
Ja, umso näher man an der Immobilie ist, umso besser funktioniert es.
Ich finde das auch. Aber das muss auch jeder selber wissen. Ich beneide denn immer Leute, die dann sagen, ja, ich habe in Berlin mal günstig gekauft. Denke ich immer, ja, hätte. Aber letzten Endes ist das schon alles okay.
Ja, man kann ja in jedem Markt ein Geschäft machen. Ja. Ne? Man muss ja einfach nur wissen, wie funktioniert.
Genau.
Denke ich.
Und zurück
aber
zum
wie
Thema.
Aber gehst du jetzt weiter bei dir?
Also ich habe,
kaufst du jetzt aktuell? Oder,
ich ja, bin weil man ja auch wieder sagt, auf der Suche. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich rausgenommen. Ich habe den Markt beobachtet, so ist es nicht. Und wenn man muss ich auch sagen, eine kleinere Opportunität mal kam. Kann es immer mal Glück haben. Da habe ich auch zwei Sachen jetzt gemacht, aber kleine Sachen. Und ich habe sehr, sehr, sehr wenig geworden. Ich habe direkt auch gesagt, nee, ich suche im Moment nicht zu vielen Leuten, so die einem immer mal gesagt haben, Mensch, willst du mal gucken und so, weil ich auch keine Lust hatte, mir diese Kontakte zu verbrennen. Ja. Und permanent zu sagen, ja, kannst mich ja anhauen und
dann immer wieder ab.
Und immer, nee, doch nicht. Das finde ich dann irgendwie auch blöd. Aber die Zeit wird ja wieder besser und ich bin jetzt aktuell auch wieder auf der Suche. Also in bestimmten Stadtteilen. Ich glaube weiterhin an bestimmte C-Lagen. Ich hätte jetzt bald wieder meine Lieblingsstadtteile hier aufgezählt.
Ja, aber komm.
Aber ist egal.
Nee, komm,
ja,
bin interessiert.
Ich finde weiterhin Gröbling unheimlich stark. Das ist ein toller Stadtteil. Die Stadt investiert viel Geld in die Entwicklung.
Ja.
Und ich sage immer, irgendwann kommt der erste Künstler, der erste Schweißer, der da irgendwelche Figuren zusammenschweißt in irgendeiner Garage und dann werten sich solche Stadtteile oft auch nochmal ein bisschen auf, ohne sich jetzt völlig zu gentrifizieren oder so, aber das finde ich dann nämlich auch nicht gut. Dann kriegst du nämlich auch wieder andere Mieterstrukturen. Also so, muss eben jeder für sich selber wissen, aber ich suche wieder. Aber wie gesagt, ganz klar, ich habe jetzt auch eigentlich ja, die letzten 3 Jahre nichts Ernsthaftes gemacht.
Ja, ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man keinen Druck hat, ne?
Ja, das stimmt.
Kaufen zu müssen, weil dann kann man, also ich glaube, gerade jetzt ist eine super Zeit, was anzukaufen, wo man sagt, also viele Nachfrager sind ausgeschieden.
Genau.
Aus dem Markt.
Genau.
Oder noch nicht wieder erwacht, wo man sagen kann, also man hat Zeit, jetzt mal im Vergleich zur Niedrigzinsphase, sich das anzugucken und man weiß auch, wenn man das Objekt jetzt absagt, weil es vielleicht nicht 100% passt oder eigentlich nicht so die Zahlen sind, wie man sich das wünscht, dann kommt auf jeden Fall nächste Woche Neues oder nächsten Monat.
Genau. Und ich muss auch mal aufräumen mit diesem Gelaber, wie ich das wirklich mal nenne. Ja, die Zinsen sind so hoch. Also ich habe meine erste eigene selbstgenutzte Immobilie zu 6,3% finanziert. Und da habe ich Luftballons aus dem Fenster gelassen, weil wir irgendwie von 8 kamen. Da war ich einfach glücklich und habe gesagt, ey, für 6,3%, das ist gigantisch. So, und das ging ja auch. Also, und ich finde es auch sehr schwierig, wenn du Investments nur rechnen kannst, wenn du irgendwie darauf angewiesen bist, dass du eine Finanzierung zu 1,2% kriegst. Ich finde das per se schwierig zu sagen, ja, das ist so knapp kalkuliert, dass ich irgendwie mindestens 18 Euro Miete brauche und 1,2% Finanzierungssatz. Ich finde das bescheuert. Also, ja, und wir haben doch im Moment auch noch oder weiterhin eigentlich noch ein ganz vernünftiges Niveau am Markt, finde ich. Und wenn sich eine Immobilie zu, sagen wir 4% irgendwo bummelig, schwankt ja im Moment ein bisschen, aber wenn sich eine Immobilie zu mit 4%iger Verzinsung, da mit Finanzierungszinssatz meine ich, nicht rechnet, ja, dann muss ich den Finger davon lassen.
Ja, absolut.
Also insofern dieses Gelaber. Also ich mich nervt das teilweise, wenn Leute sagen, die Zinsen sind.
Das ist eigentlich eine Randerscheinung, finde ich. Da hat man das ja auch in der, Niedrigzins, was ist das, wenn die Zinsen hochgehen? Und das Entscheidende ist ja Angebot und Nachfrage, ne? Und
genau.
Das finde ich ja das Geile bei Immobilien, dass das Angebot kann nicht beliebig repliziert werden oder erhöht werden.
Genau.
Und die Nachfrage ist einfach extrem. Und die wird ja jetzt auch nicht von heute auf morgen abebben, ne?
Nö.
Also selbst wenn die demografische Entwicklung eine andere wird, dann ist es ja immer noch so, dass es nicht, also es werden ja nicht von heute auf morgen Einwohner hier in hohem Maße ausscheiden. Ja. Dass man dann plötzlich Leerstand hat in gesuchten Lagen. Ne?
Und auch wenn jetzt viele Neubauten kommen, erstmal abwarten, wo sollen die denn herkommen? Und das wird per se erstmal wieder teurerer Wohnraum sein. Das kann der Staat natürlich fördern bis zum Abwinken, auch erstmal gucken, ob das so passiert. Aber Neubau ist tendenziell erstmal teurer. Und insofern bin ich da ganz entspannt, sag ich mal. Und ich bin mir sicher, dass auch meine Kinder an dem Bestand noch ein paar Jahre Freude haben.
Also geht es für dich darum, den auch in die nächste Generation
zu bringen? Ja, weil ich keine Veranlassung sehe im Moment. Also und die nächste Sache ist ja auch, ja, der muss verkaufen. Ja, und was? Ja, und dann? Also was bringt das?
Genau.
Was machst du mit dem Geld? Den kostet was anderes. Ja, denn das Grunderwerbsteuer am Hals, hätte ich bald gesagt, dann hast du halt wieder einen Makler. Ich kauf übrigens wirklich nur über Makler. Das ist auch noch mein Thema.
Okay, dann biete ich dir nichts an.
Ja, okay. Ja, wir können ja gleich mal reden. Nee, ich weiß ich nicht, ich kauf nicht direkt von privat. Also, wenn du bist doch ein Quasi-Makler.
Nee.
Nein, aber. Nein,
du willst es ja schön, du willst sehr schön reden.
Ja, ich will
ah, nur von Fachleuten, ja.
Ich will ja hören, was du hast. Nein, aber ich kaufe, ja, ich habe einfach keine Lust da von irgendwelchen Leuten, die, weil oft ist es ja auch so, die Leute, die eben nicht zum Makler gehen, die haben ja oft auch völlig überhitzte Kaufpreisvorstellungen, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das ist meistens so. Ne? Du zahlst ja keinen Makler, das ist ja dann das Ding, ne? Das ist aber teuer, ja, aber es ist ja auch keine Mahnwahl, genau. Du hast ja eigentlich die Dinge, wenn der Makler das nicht bekommt, dann kann ich das Geld haben, dadurch wird die Immobilie ja nicht günstiger.
Genau, und da muss ich
eben... Tendenziell wird sie ja eigentlich teurer dadurch, weil du ja dann auf den erhöhten Kaufpreis auch die Grunderwerbsteuer bezahlst.
Das sind, das ist auch so eine Mogelpackung und ich muss hier echt nochmal, ich will die Chance mal nutzen, für Makler wirklich mal eine Lanze zu brechen. Also,
du bist so ein Schleimer.
Ich finde, die sind ihr Geld alle mal wert, weil sie den Verkäufer, zumindest wenn es gute Makler sind, ehrliche Makler, solide Makler, reelle Makler, den Verkäufer auch auf den Kaufpreis irgendwie vorbereiten oder auch einstellen.
Und die ganzen Wege, die dazu gehen sind. Ich habe schon häufiger von privat gekauft und da läufst du von Pontius zu Pilatus. Das ist, die meisten Verkäufer machen das ja ein, zwei Mal im Leben. Und sind da wenig kompetent sozusagen, sind unsicher und dann muss eine Bauakte geholt werden und dann der Notar und dann wird aus jeder Sache einfach ein Regentanz gemacht. Das sind alles Wege, die der Makler sonst geht. Ne, der weiß, was er braucht auf einmal und wie, ich brauche einen Energieausweis oder so. Ja, wo kriege ich den denn her? Dann nochmal hinterher, ja, nee, der Schornsteinfeger, den habe ich nicht erreicht, so, ne? Und dann...
Okay.
Hängt es an so einer Kleinigkeit, die sonst der Makler besorgt.
Ja, stimmt, ja.
So, also das vereinfacht die Transaktion auch. Ne? Und da steckt auch eine Menge Arbeit dahinter.
Ja, das ist so.
Das muss man wirklich sagen, ja.
Also insofern, ich will nochmal eine andere Sache nochmal loswerden hier, ne, die vielleicht den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken bewegt. Wenn man mit Erstkäufern für die eingenutzte Immobilie spricht, dann heißt es, ja, die Zinsen sind jetzt so teuer. Und die Baukosten sind auch so hoch und es ist doch eigentlich überhaupt nicht mehr möglich, überhaupt noch Eigentum anzuschaffen. Und da habe ich auch ein bisschen eine andere Meinung. Also weil die Ansprüche natürlich auch wahnsinnig gestiegen sind und ich frage mich oft, wo Menschen, die kein Eigenkapital angespart haben, sagen wir mal mit 35, denen es nicht gelungen ist, bis 35 ein bisschen Eigenkapital anzusparen, die dann für sich irgendwie 180 Quadratmeter im Neubau mit Fitnessraum, mit drei Kinderbadezimmern, mit Doppelgarage und sonst was, irgendwie für sich reklamieren und sagen, naja, das ist das, was ich schon haben muss. Und ich finde da, das war, früher war sicherlich nicht alles besser und ich bin jetzt auch in so einem Alter, wo man aufpassen muss, nicht irgendwie als alter weißer Mann hier wahrgenommen zu werden.
Wenn ich dich angucke, das schwer dich so nicht wahrzunehmen.
Ja, deswegen habe ich mich auch heute nochmal rasiert. also ich finde, sicherlich ist das Bauen auch ein bisschen teurer geworden. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich was anderes sage, aber...
Der Anspruch ist immens.
Der Anspruch ist immens. Und wenn ich jetzt mal, auch da muss ich für die Bauwirtschaft, ich breche nur Lanzen immer hier.
Wahnsinn,
heute. Wenn ich das wirklich jetzt mal inflationsbereinigt betrachte und mal zurückgucke, was kostete Bau 1990, was kostet das jetzt, das noch ein bisschen in Relation setze zur Zinsentwicklung, dann haben wir eigentlich gar nicht so schlechte Ausgangssituationen im Moment.
Nee, aber es ist tatsächlich so, dass das Kostenthema und auch diese Wohnraumknappheit, der Platzbedarf pro Kopf ist einfach so immens gestiegen. Ja,
die Erwartungshaltung.
Ja,
auch die Erwartung.
Ich habe die letzten, in meinen 30ern in Hamburg gewohnt, in einer 2,5-Zimmer.
Wie du hast erzählt, du bist nie älter geworden wie 29, wie Jaja Gabor.
Ich bin ja noch quasi.
Ja, okay. Nein, ja, aber jetzt haben
wir das. Ist sehr charmant. Und da habe ich in einer 2,5-Zimmer-Wohnung gewohnt, 55 Quadratmeter, das ist so ein Eisenbahnerbau. Mhm. Und das war eigentlich für eine Familie mit 1 bis 2 Kindern gedacht früher.
Ja.
Und ich habe da alleine gewohnt und ich fand schon so ein bisschen...
Ein bisschen eng.
Ja, so, und das ist der heutige Anspruch und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, ne? Was die, wo man hinterher sagt, ja, früher war das Eigenheim noch möglich, für die arbeitende Bevölkerung. Aber die Ansprüche sind auch, wie du sagst, extrem gewachsen, ne?
Genau.
Also Double Income, One Kid irgendwie und dann 180 Quadratmeter.
Neubau, Erstbezug.
Genau, Neubau, Erstbezug, aber bitte auch kein Doppelhaus oder so. Ja. Und der Garten muss groß sein.
Genau.
Das geht halt nicht, ne? Also dafür ist das einfach zu knapp und es werden ja immer mehr Leute, die immer mehr haben wollen, ne? Und dadurch nimmt das ja auch diese Dramatik an.
Genau. Und da kann man auch mal eben im Bestand gucken, finde ich. Und da vielleicht auch mal für sich selber mal eine Verliererimmobilie vielleicht auch mal in Betracht ziehen und die nach und nach sich vielleicht eben fertig zu machen. Und wenn ich wieder Absolut. Kohle auf Tasche habe, dann kaufe ich mir vielleicht einen Carport. Wenn ich wieder Kohle auf Tasche habe, mache ich mal einen schönen Zaun. Ja. Also
genau, aber dann
auch
ist
da.
es ist ja eh so, man ist zufrieden und dann guckt man auf das leere Baufeld und sobald der Nachbar dann da was mit dem Zimmer mehr gebaut hat, ist man ja eh todesunzufrieden.
Genau.
So, es ist ja immer dieser ständige Vergleich, ne? Oder was man da irgendwo herbekommt, ja. Frank, das war super kurzweilig.
Ich danke dir ganz herzlich.
Ja, ich danke dir.
Also ich kann jeden nur zum Abschluss auffordern, einfach mal zu rechnen, wo man Lust zu hat und was die richtige Vorgehensweise da ist. Ob ich eben, ich sag mal, vielleicht 1.500 Euro bezahle und kriege, ich will das jetzt gar nicht so an Zahlen machen, mit Zahlen habe ich es nicht so, neun und kriege vielleicht 9 Euro Miete oder ich zahle 5.000 Euro und kriege vielleicht 14 Euro Miete. So. Und da muss ich eben gucken, wo bin ich zu Hause, wo habe ich Lust zu, bin ich bereit, ein bisschen mehr zu arbeiten und dann...
Absolut, ich glaube, wer Bock hat, auch was zu machen,
genau.
Ne, gerade in dem Segment Verliererimmobilien rangehen, selber tätig werden, die Möglichkeit, also dass da einfach ein bisschen Liquidität in dem Ding drin ist,
genau.
Dass man was machen kann ne, und wenn man ein bisschen was auch in den Beinen hat, so ein bisschen mit Beinarbeit sozusagen,
genau.
Da selbst ranzugehen, wer sagt, Kapitalanlage, ich will einfach nur Geld wegpacken. Ne, ich finde ja, Kapitalanlage ist total irreführend. Wer will denn Geld anlegen? Ne? Alle wollen ja eigentlich Kohle hebeln.
Stimmt.
Aber wenn man dieses Geld anlegen will und nichts hören will, dann muss man es vielleicht über einen Steuervorteil machen oder sowas, über irgendeine Sonderabschreibung im Neubau und dann hört man nichts. Ne? So, aber wer wirklich Lust hat, in Immobilien was zu machen, so wie du zum Beispiel, und sich da was aufzubauen, für den ist, glaube ich, eine C-Lage oder eine B-Lage echt was Gutes, wo man viel erreichen kann.
Genau. Ja, auch ich danke dir sehr herzlich, mein Lieber.
Danke, Frank.
Und
bis bald.
Prost, ne?
Ja, Prost.